Jakob. Ich danke dir. Ja, danke sehr, Jakob. Und ich muss aber sagen, dass ich mir es, darf ich das mal so sagen, ich mache es mir heute ein bisschen einfach, ehrlich gesagt. Denn ich habe Gedanken von dem, die ich jetzt heute noch weiter ausführe, auch bei meiner ersten Jahresandacht vor 2 Wochen gehalten. Und zwar unter den Mitarbeitenden vom ERF. Und ich habe ihnen gesagt, wofür mein Herz schlägt und warum ich damit angefangen habe. Nämlich, ich möchte gerne, dass die Botschaft von Jesus bekannt wird. Das ist das, wofür mein Herz schlägt. Und das ist auch das, was ich jetzt heute mit euch teilen möchte. Und lasst uns zu Beginn nochmal beten, zu Beginn der Predigt. Herr, ich danke dir von Herzen, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir von Herzen, dass du uns schon im Lobpreis begegnet bist, Herr. Durch diese wunderbaren Lieder, die wir singen konnten. Wer kann so segnen wie du? Du bist unser Retter, du bist unser Erlöser. Wir ehren dich. Und ich bete darum, dass du mir jetzt hilfst, in der rechten Art und Weise von dir zu sprechen. Amen. Jesus sucht und rettet die Verlorenen. Er ist mitten unter den Menschen unterwegs, also das, was vor 2000 Jahren geschah. Und zwar nicht zufällig, sondern er hat einen klaren Auftrag. Er sagt von sich, er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er hat also die Augen geöffnet, während er unterwegs ist, und er schaut und sucht und schaut, ob er jemanden sieht, der suchend ist. Er sieht auf das Herz des Einzelnen. Mir ist die Geschichte von einem Mann eingefallen, den ich eine Zeit lang jeden Tag gesehen habe. Wir haben ihn auch kürzlich mal erwähnt. Ich habe ihn, wenn ich im Büro saß, habe ich ihn morgens gesehen, da lief er mit seinem Hund vorbei. Dann habe ich ihn mittags gesehen, dann lief er mit seinem Hund wieder vorbei. Dann habe ich ihn nachmittags gesehen und abends. Also ich habe ihn nicht immer an jedem Tag zu allen Zeiten gesehen, aber ich habe im Laufe der Zeit gesehen, dass er immer zur gleichen Zeit ging. Um 7, um 12, um 15 oder 16 Uhr und um 18 Uhr oder ich weiß es nicht mehr genau, wie die Uhrzeiten waren. Aber ich habe ihn jeden Tag gesehen. Lief er vorbei mit seinem Hund, immer zur gleichen Zeit und immer auf dem gleichen Weg. Und ich habe ihn da gesehen, morgens zu der Zeit, wenn ich da saß auf meinem Schreibtischstuhl und irgendwie mit Bibellese beschäftigt war oder mit Gebet. Und ich habe ihn gesehen, wie er da lief. Er sah so traurig aus. Er hatte den Blick nach unten gekehrt. Er sah so hoffnungslos aus. Und weil ich sowieso gerade am Beten und Bibellesen war, habe ich ganz oft so gesagt, Herr, du siehst diesen Mann, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wer er ist, keine Ahnung, aber sieh du ihn doch bitte an und begegne ihm irgendwie. Heute geht es um einen Menschen, der in einer Stadt namens Jericho von Jesus angesehen wurde, der Zachäus. Jericho ist eine der ältesten Städte der Welt und diese Stadt spielt in der Bibel schon auch eine besondere Rolle. Es ist der Ort, wo die Rahab, eine Frau mit einem zweifelhaften Ruf, eine Prostituierte, gelebt hat und sie hat Gottes Gnade erlebt. Sie war nämlich mutig und hat die Kundschafter versteckt, Kundschafter Israels, die in dieses Land kamen, um das zu erkunden. Sie versteckte sie und sie dachte und hoffte und wusste, dass der Gott Israels, nämlich der wahre Gott, auch sie retten kann. Und so geschah es dann auch später. Gott sah ihren Glauben und er rettete sie, er verschonte sie. Und Rahab war nicht nur eine Frau mit einem zweifelhaften Hintergrund, sondern sie wurde eine Frau, die eine Vorfahrin von Jesus wurde. Und das ist auch so eine Geschichte, die zeigt, Gott sieht hier nicht den und die Frau, wie sie war, sondern er hat schon gesehen, was aus ihr wurde. Sie wurde eine Vorfahrin von Jesus. Sie war in einer Segenslinie ein wichtiger Bestandteil. Wohl bemerkt, eine Prostituierte aus diesem Land, was erobert wurde, weil da die Gottlosigkeit so groß war. Und ganz ähnlich, Jahrhunderte später kommt Jesus in diese Stadt und begegnet wieder einem Menschen, diesmal einem Mann. Wir lesen Lukas 19, ab Vers 1. Ich möchte es gerne mit dieser Übersetzung lesen, weil die ein bisschen klarer zu verstehen ist. Jesus zog durch ganz Jericho. Dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus. Er war der oberste der Zolleinnehmer und wollte Jesus unbedingt sehen. Aber er konnte es nicht, weil er klein war und die Menge ihm die Sicht versperrte. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er hoffte, ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn an und rief: Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murrten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben, und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm: Heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und dann fügte er hinzu: Er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und den nächsten Vers noch: Der Menschensohn ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Zachäus war ein Oberzöllner. Er war reich und verachtet. Er war ein Mann, der für die Römer, für diese Besatzungsmacht Steuern eintrieb. Und dabei nahm er aber nicht nur den normalen, üblichen Zoll, sondern er betrog die Menschen. Er war praktisch der Chefzöllner. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht jemand war, der von den unteren Zöllnern, seinen Mitarbeitern, vielleicht noch Provisionen einbehalten hat von diesem, was sie mehr als dem Rechten nehmen durften. So eine Art Schneeballsystem, und er stand ganz oben. Sein Ruf war zerstört, die Menschen verachteten ihn, und er war ein Mensch, der irgendwie eine Sehnsucht in sich hatte. Als Jesus nach Jericho kam, wollte Zachäus ihn unbedingt sehen. Die Menge war dicht, alle drängten sich um Jesus, und der Zachäus war wohl sehr klein. Also tat er was ganz Ungewöhnliches. Er suchte sich einen Maulbeerbaum, so heißt es. Er stieg da drauf, machte sich lächerlich, nur um Jesus zu sehen und um einen Blick auf ihn zu werfen. Und was macht Jesus? Er bleibt stehen, blickt auf und spricht ihn an: Zachäus, komm schnell herunter, heute muss ich in deinem Haus einkehren. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Voller Freude, und das heißt so richtig voller Freude. Es heißt, dass das der schönste und der glücklichste Tag in Zachäus Leben sicherlich gewesen ist. Er hatte wahrscheinlich schon lange keine glücklichen Tage gehabt, obwohl er ja so reich war und alles hatte. Aber er spürte doch so ein Loch in seinem Herzen. Er spürte einen, ja, so einen Unfrieden. Er spürte natürlich auch, dass die Leute ihn verachteten. Und die Leute waren dann auch gleich empört: Wie kann Jesus zu so jemanden kommen? Wie kann Jesus bei so jemanden dessen Gastfreundschaft annehmen und sich von ihm einladen lassen, wobei Jesus sich ja selbst eingeladen hat? Und diese Tischgemeinschaft, die war wieder so besonders. Damals hat man das Leben miteinander geteilt. Es war viel so, dass man diese Tischgemeinschaft miteinander hatte, viel mehr, als wir das heute kennen. Und es ist auch interessant, dass Jesus immer wieder, in der Bibel steht so viel davon, dass Jesus Tischgemeinschaft hatte mit Menschen. Und hier auch und oft mit Menschen, die eigentlich verachtet waren. Er hat sie eingeladen oder er hat sich einladen lassen. Er hat mit ihnen gemeinsam gegessen. Das ist keine Lappalie, sondern das ist extra, dass Jesus das macht. Jesus genießt seine Mahlzeiten ganz bewusst mit den Menschen, mit denen man eigentlich nicht zusammengesehen werden wollte. Es heißt ja auch von ihm, er ist ein Freund von den Zöllnern und von den Sündern. Wie kommt es zu diesem Ruf? Wahrscheinlich genau durch so eine Begebenheit, weil er hier bei dem Zachäus, bei diesem Zöllner, eingekehrt ist. Er ist ein Freund von solchen. Und Zachäus freut sich. Voller Freude. Er sagte: Ach, das hätte ich mir ja nicht träumen lassen, dass Jesus, ich habe gehofft, Jesus einfach nur zu sehen. Ich habe gehofft, einfach mal einen Blick auf ihn zu werfen. Und Jesus sagt nicht nur, du darfst mich auch mal sehen, sondern nein, er blickt ihn an, er pickt ihn heraus aus der Menge, ausgerechnet ihn und sagt, komm schnell vom Baum herunter, ausgerechnet bei mir möchte er zu Gast sein. Und aus dieser Freude heraus, was macht Zachäus? Das ist so, er ist so froh darüber, er ist so dankbar darüber und er genießt dieses Essen. Und ich kann mir vorstellen, wie sie stundenlang zusammen essen, nicht einfach nur, sondern das dauert. Alleine Zachäus musste ja erstmal nach Hause, er musste erstmal den Tisch vorbereiten lassen. Er hat sich hingesetzt, dann haben sie erstmal die Füße gewaschen, dann haben sie getrunken zusammen. Und dann irgendwann haben sie gegessen und irgendwann sagt Zachäus, die Hälfte meines Besitzes werde ich den Armen geben. Und wenn ich jemanden betrogen habe, erstatte ich es vierfach zurück. Das ist wahre Umkehr. Das ist weit mehr als das, was von einem Betrüger verlangt wurde. David Stern schreibt in einem Kommentar zum jüdischen Neuen Testament, wenn jemand bekannte, einen Betrug begangen zu haben und sein Vergehen freiwillig wiedergutmachen wollte, dann schrieb die Tora, also die 5 Bücher Mose, vor, dass er die gestohlene Summe plus 20% zurückzahlen musste. Wenn er gefasst wurde bei seinem Betrug oder ein Dieb, dann musste er das Doppelte zurückzahlen. Wer jedoch einem anderen etwas Lebenswichtiges, also wirklich etwas Lebenswichtiges, gestohlen hatte, zum Beispiel seinen Mantel, und wenn er keine Reue zeigte, dann musste er das Vierfache zurückerstatten. Zachäus bereute seine Sünden, das heißt, er hätte maximal noch ein Fünftel drauflegen müssen. Und was sagt er? Er ist bereit, die volle Wiedergutmachung zu zahlen, also weit mehr, als er machen musste. Und dazu, darüber hinaus, sagt er ja noch, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Das heißt, man kann sich fragen, wie viel blieb denn da übrig? Konnte er das überhaupt bezahlen? Also auf jeden Fall war er hinterher arm. Zachäus wird hier aber nicht vor Gericht angeklagt. Und Jesus sagt auch nicht, du, pass mal auf, du hast hier falsch gehandelt. Sondern es ist einfach so, dass er durch diese Gegenwart Jesu, durch das gemeinsame Essen mit Jesus, durch diesen Ruf, den er gehört hat von Jesus, komm, ich möchte in dein Leben kommen, dadurch wird ihm bewusst, dass er was falsch gemacht hat. Und das kann auch bei uns so sein. Wir hören das manchmal, dass Menschen in den Gottesdienst kommen und dann sagen, ich habe da nur gesessen und dann fielen mir alle meine Sünden ein. Und das ist eigentlich ganz großartig, weil das ist ein Zeichen dafür, dass Jesus hier ist. Und das kann passieren, dass wenn wir hier sitzen in Jesu Gegenwart, dass uns auf einmal alle unsere Sünden einfallen. Und aus meiner Erfahrung ist es so, das ist jetzt meins Persönliches, dass ich manchmal denke, ich sitze da und mir fällt eine Sache ein. Und dann kann ich darauf eingehen und kann sagen, und zwar sofort, jawohl, ich bringe das in Ordnung. Und das kann sein, dass ich dann eine E-Mail schreibe, dass ich mich für was entschuldige oder eine WhatsApp. Es kann aber auch sein, dass ich regelrecht was in Ordnung bringen muss, so wie das hier Zachäus gemacht hat. Lasst uns diese Stimme, wenn wir sie hören, wenn unser Gewissen schlägt, ernst nehmen und sagen, okay, das ist das, was einfach geschieht, wenn Jesus kommt, wenn Jesus mit uns Gemeinschaft hat, weil Jesus rein ist, weil Jesus heilig ist und weil Jesus gerecht ist. Lasst uns sagen wie Zachäus, das, was ich jemandem gestohlen habe, bringe ich zurück. Ich korrigiere meine Zeitabrechnung bei der Firma, ich zahle meine Steuern. Ich melde mich vielleicht bei dem Fahrer, dessen Auto ich angefahren habe und bin einfach weitergefahren. Ich bringe das in Ordnung, was mir einfällt. Und das ist echte Umkehr und das ist echte Buße. Und dabei brauche ich jetzt nicht krampfhaft überlegen, was in meiner Vergangenheit vielleicht falsch gewesen ist, sondern ich bin davon überzeugt, wenn wir in Jesu Nähe sind, dann kommt das automatisch. Wenn wir Bibel lesen, wenn wir beten, wenn wir im Gottesdienst sind, dann fällt uns das einfach ein. Und wenn Gott unsere Gebete nicht erhört, dann mach dir da keine Sorgen, wenn dir keine Sünden einfallen, dann liegt es auch nicht daran. wenn da Sünde vorliegt bei dir, dass Jesus dein Gebet nicht erhört, dann zeigt er dir die auch. Davon bin ich überzeugt. Und je mehr Zeit wir in Gottes Gegenwart verbringen, desto mehr fällt uns nach und nach ein. Und wenn wir dann das so nach und nach in Ordnung bringen, werden wir immer tiefer in Gemeinschaft mit Jesus kommen. Und es gibt ein zweites Zeichen, wenn das geschieht, was passierte bei dem Zachäus? Freude kehrte ein. Frieden. Das schlechte Gewissen war weg. Freiheit. Man sagt ja so, der Geiz, das steht auch im Neuen Testament irgendwo, der Geiz ist die Wurzel allen Übels. Also ich glaube, dass der Zachäus von dem Geiz befreit war. Der war auch befreit von dem schnöden Mammon, dem hinterher zu laufen. Indem er das in Ordnung brachte, was für ihn der Punkt war, kehrte Freiheit ein. Er war frei vom Geld, er brauchte das nicht mehr. Er wurde heil in sich. Und dass diese Heilung, die galt nicht nur ihm, sondern natürlich auch den Menschen, die er betrogen hatte. Was für eine Freude auch für die, wenn er da das wieder gut gemacht hat und das zurückgegeben hat. Wahrscheinlich konnte er sich gar nicht an alles erinnern, aber das, was ihm einfällt, hat er in Ordnung gebracht. Und die Menschen, die Menge sagen, als Jesus das so sagt, wie kann Jesus bei einem Sünder einkehren? Aber Jesus sucht, das ist auch interessant, er sucht einfach nicht die, bei denen alles in Ordnung ist, sondern er kehrt genau bei denen ein, die wissen, dass sie ihn brauchen. Er schaut hinter die Fassade und er sagt, heute, das ist Jesu Erklärung darauf hin, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Und denn er ist auch ein Sohn Abrahams. Er ist auch ein Sohn Abrahams. Er gehört auch dazu. Nicht nur ihr alle, die ihr schon denkt und wisst, dass ihr ja, ihr seid die Juden, ihr seid die, das erwählte Volk. Sondern hier der Zachäus, der gehört auch dazu, auch wenn er falsche Sachen gemacht hat. Und viele Menschen um uns herum gehören auch zu der Segenslinie. Sie haben Eltern oder Großeltern, die für sie gebetet haben oder die darum regelrecht ringen, dass ihre Kinder oder Enkelkinder ja zu Jesus finden. Und wenn die weiter weg wohnen oder keinen Zugang haben, dann beten sie, dass Jesus sie ansieht und ihnen jemand vorbeischickt, der ihnen das Evangelium, das Wort von Jesus erzählt. Und ein Beispiel dafür wird uns Janina kurz erzählen.
Ja, also die beim Welcome to Church Dinner dabei waren, die dürfen die Story jetzt nochmal hören. auf jeden Fall bin ich über meine Großeltern zum Glauben gekommen. Und meine Oma, die ist 2014 gestorben und mein Opa Dezember 2020. Und jedenfalls an der Beerdigung hat ein befreundeter Prediger von ihm gesprochen und ihm war es nochmal sehr, sehr wichtig zu erwähnen, dass wir einfach bedenken, dass wir sterben müssen und er wollte uns einfach gerettet wissen. Also die Botschaft war ihm einfach nochmal wichtig zu erwähnen und das hat in mir dann einfach einen Prozess ausgelöst. Und dann habe ich ja, recherchiert und gesucht und gebetet, Bibel gelesen, alles. Und kam dann auch irgendwann hier in die Gemeinde und habe dann auch so nach und nach erfahren, dass meine Großeltern natürlich immer für uns gebetet haben, für die ganze Familie eigentlich. Und zwei meiner Cousins kamen auch in der ähnlichen Zeit zum Glauben. Und später hat sich auch herausgestellt, dass Marion und Roland meine Großeltern gekannt haben über Konferenzen. Und genau, so kam das alles. Also es war einfach ersichtlich, dass die einfach, ja, gebetet haben und wir praktisch in dieser Segenslinie ja drin waren.
Ja, und ich glaube, man hat dir das nicht so angemerkt, bevor du zum Glauben kamst, oder? War dir das bewusst, dass du zu einer Segenslinie gehörst?
Nee, also nicht wirklich. Genau, also ich hatte auch mehrere Kontaktpunkte mal auch mit dem Glauben gehabt, aber es musste anscheinend dieser Zeitpunkt auch sein, wo mein Opa dann gestorben ist. Also hat es leider nicht mehr mitbekommen, beide nicht mehr, aber sie werden es noch irgendwann erfahren.
Danke, Janina. Ist das nicht großartig? Die Großeltern hatten gebetet und haben das selbst nicht mehr erlebt, vor allen Dingen der Opa. wie Janina zum Glauben kam. Und wisst ihr, so ist das so oft. Wir beten für irgendwelche Leute oder für besonders natürlich für unsere Kinder oder Enkel und kriegen vielleicht selbst gar nicht mehr mit, was durch unsere Gebete viel später geschieht. Und die wir hier so unterwegs sind, wie oft haben wir Menschen in unserem Umfeld, für die gebetet wird und wir wissen das gar nicht. Da ist zum Beispiel eine Kollegin vielleicht, für die schon gebetet wird, wo jemand Entferntes, Bekanntes oder so ist und betet, dass die doch in Kontakt kommt mit dem Glauben. Und dann sitze ich vielleicht mit der in der Kantine zusammen und unterhalte mich und dann weiß ich das gar nicht. Jesus hat einen klaren Auftrag. Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Ich muss. Und das klingt so, als ob Jesus diesen Auftrag schon vorher irgendwie im Gebet oder so empfangen hat. Als ob er schon vorher wusste, da ist einer, da sitzt einer auf dem Baum, halt die Augen auf. Und er sagt ja dann auch, sein Auftrag ist unmissverständlich. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und direkt nach dieser Begebenheit mit dem Zachäus erzählt Jesus das Gleichnis von den Pfunden, die Dienern anvertraut werden. Unterm Strich geht es dabei darum, dass Jesus sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Ich vollende hier auf der Erde meinen Auftrag. Ich bin nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Ich werde sterben, auferstehen und in den Himmel auffahren. Und ihr bleibt hier zurück und ihr habt einen Auftrag. Vollendet den. Macht bitte, worum ich euch bitte. Seid darin nicht nachlässig. Und bei diesem Auftrag geht es um den Missionsbefehl. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Unser Auftrag ist es also, Zeuge von Jesus zu sein. Einfach weiter zu erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Wir brauchen also nicht Anwälte für Jesus sein. Wir müssen nicht ihn verteidigen, bei denen, die der Meinung sind, das stimmt alles nicht. Wir brauchen auch nicht in erster Linie Kritiker der Politik oder des Systems oder sonst was sein oder der Gesellschaft. Ja, natürlich teilt Gott auch Gaben aus und es ist gut, dass es Lehrer gibt. Es gibt gut, dass es Leute gibt, die sich da engagieren und so weiter. Aber unser Auftrag, der allererste Auftrag, den wir als Christen haben, ist, von ihm weiter zu erzählen, Zeugen sein, da wo wir sind. Und das ist was Besonderes, denn Gott, unser Gott, ist ein persönlicher Gott. Es ist ein Gott, den wir nicht argumentativ erklären müssen, warum das jetzt dieser Gott ist, an den wir glauben, sondern es ist ein Gott, der durch jeden erfahrbar wird. Es ist ein Gott, der als Mensch auf die Erde kam, den die Menschen gesehen haben. Es ist ein Gott, der heute noch zu uns redet, wo wir erleben, wie wir vor 2 Wochen auch sehen konnten, dass Menschen kommen, um Gebet bitten und dann merken, dass sich was verändert, Situationen tun. Und praktisch, ganz praktisch ist es so, dass ich zum Beispiel auch schon oft erlebt habe, wenn ich gebetet habe und meine Anliegen vor ihn gebracht habe, dass ich gespürt habe, wie er mir in meinem Inneren sagt, habt doch keine Angst, mach dir doch keine Sorgen. Ich bin doch bei dir und hab doch Geduld und das wird sich doch alles zum Guten wenden. Und wenn ich dann zum Beispiel mit jemand anderem spreche, der in einer ähnlichen Situation ist, kann ich das einfach weitergeben. Kann ich sagen, guck mal, mir geht es gerade so und so. Und ich habe den Eindruck, wenn ich das Gott bringe, dann sagt er, hab Geduld, ich kümmere mich darum. Ich habe das schon gemacht, beispielsweise im Gang beim Aldi, bei einer Frau, die mir ihre Sorgen erzählt hat. Oder ich habe das auch schon mal gemacht in der Kantine, als ich mich mit einer Kollegin unterhalten habe. Die war voller Sorge über ihren Sohn, der gerade irgendwie ganz schwierig war, Ausbildung abgebrochen und alles Mögliche. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich meine Sorgen Jesus hingelegt habe und ihn gebeten habe, sich um mein Kind zu kümmern und gemerkt habe, wie alles sich zum Guten gewendet hat. Und bei meiner Kollegin zum Beispiel, die erzählte mir dann ein Jahr später ungefähr, habe ich sie gefragt, was ist eigentlich mit deinem Sohn geworden? Sagte, du, nachdem wir darüber gesprochen haben und da einmal kurz gebetet haben, hat sich alles gelöst, er macht jetzt das und das. So ungefähr ist überhaupt kein Thema mehr. So erstaunlich. Leider führt das dann nicht unbedingt dazu, dass die Menschen auch merken, dass Gott geholfen hat, sondern sind oft einfach nur dankbar, dass Gott ihr Gebet erhört hat. Aber ich glaube, das ist unsere Aufgabe, immer wieder Zeugen zu sein. Und zur rechten Zeit wird Jesus diese Menschen rufen. Unser Auftrag ist es, Menschen zu bezeugen, was wir mit Jesus erlebt haben. Und als Gemeinde gehen wir dabei auf der einen Seite strategisch vor, dass wir nämlich sagen, wir werden die Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Enden der Welt. Auf der anderen Seite geht es aber immer um den Einzelnen. Wenn wir zu diesem Vers nochmal gehen, Jerusalem steht dann für unsere eigene Stadt. Das hat auch der Stefan Striefle kürzlich bei dem Spendenaufruf gesagt. Unsere eigene Stadt, unser direktes Umfeld, die Menschen, die wir im Alltag treffen, Nachbarn, Arbeitskollegen, direkt in unserer Umgebung. Judäa sind die Menschen in der bisschen weiteren Umgebung. Menschen, die wir zum Beispiel online über unsere Gottesdienste erreichen oder die online einen Alpha-Kurs mitgemacht haben, vielleicht ein bisschen weiter weg wohnen. Und Samarien, das sind die Menschen, die vielleicht hier aus einer anderen Kultur kommen, die aus einem vielleicht geflüchtet sind oder aus verschiedenen Kriegsgebieten kommen. Und die Enden der Erde, das können wir machen, indem wir daran denken, dass es Menschen gibt, die wir auch unterstützen durch Mission. Wir können so die Botschaft Jesu bis an die Grenzen der Welt tragen. Strategisch vorgehen bleibt, heißt also nicht, abstrakt zu sein, sondern es heißt einfach, den Einzelnen im Blick zu haben. Ich habe euch erzählt von dem älteren Mann, den ich getroffen hatte oder den ich gesehen habe jeden Morgen. Der hat er lief jeden Tag vorbei und ich habe oft ein Stoßgebet für ihn gesprochen. Und Jahre später, eines Sonntags, sah ich diesen Mann hier im Gottesdienst. Auf einmal stellte sich heraus, dass er der Bruder von einer Frau unserer Gemeinde war. Er wurde frei von Alkoholsucht und kam mit seiner Frau, wurde frei, wandte sich Gott zu und starb dann relativ bald danach an Krebs, aber im Frieden an Gott, mit Gott. Jesus blickte auf, um Zachäus zu sehen. Die Frage ist, blicken wir auch auf? Sehen wir die Menschen, die auf der Suche sind? Sehen wir die Menschen, die um uns herum sind? Jesus sagt auch Zachäus, komm schnell herunter. Heute muss ich in deinem Haus zu Gast sein. Komm schnell. Es ist ein Auftrag mit Dringlichkeit. Jeden Tag sterben Menschen in Deutschland. Herzinfarkte, Schlaganfälle, Unfälle. Ganz plötzlich ist das Leben zu Ende, oft unerwartet. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine junge Frau, die ich vor 30 Jahren relativ zu Beginn meines Berufslebens kennenlernte. Sie war meine Vorgängerin bei meiner Stelle. Und wir aßen ab und zu gemeinsam in der Kantine, weil sie befreundet war mit meiner direkten Kollegin, aber ich kannte sie nicht näher. Meine Kollegin erzählte, dass sie eine Beziehungskrise hatte, aber wir waren regelmäßig, wie gesagt, einmal im Monat essen ungefähr. Und irgendwann, auf einmal, war sie nicht mehr da. Ich habe erfahren, dass sie sich vor einen Zug geworfen hatte. Und diese Geschichte damals, die hat mich echt erschüttert, weil ich hatte das nicht wahrgenommen, wie es dieser Frau geht. Ich war mit ihr essen gewesen, ungefähr einmal im Monat. Und klar, man kann sagen, ich kannte sie nicht näher. Aber trotzdem, ich habe nicht gemerkt, was mit ihr ist. Und das hat mich wirklich nachhaltig geprägt, dass ich gedacht habe, ich möchte die Menschen um mich herum wahrnehmen. Ich möchte das sehen. Ich möchte sehen, wie es ihnen geht. Und wisst ihr, ich war damals so beschäftigt. Ich hatte Gemeindearbeit hier mitgemacht. Ja, damals gab es noch einen Kinderchor. Damit war ich beschäftigt. Ich war auch gerade mit der Einarbeitung beschäftigt. War mit dem Gemeindedienst beschäftigt und habe nicht gesehen, wie es dieser Frau geht. Und seitdem habe ich mir vorgenommen, ich möchte zumindest die Augen offen halten, auch wenn ich natürlich nicht die ganze Welt retten kann, das ist mir klar. Aber wenn mir Gott jemanden vor die Augen stellt und ich mit jemandem essen gehe oder jemanden sehe oder eine Kollegin habe, dann möchte ich sehen, wie es ihr geht und möchte Gelegenheiten, die es gibt, nutzen, um was zu sagen von Jesus. Ich möchte sehen, ob da jemand ist, der innerlich verschmachtet ist und der auf der Suche ist. Und ich habe auch gelernt, dass man das den Menschen nicht unbedingt auf den ersten Blick ansieht, sondern erst auf den zweiten oder dritten. Das heißt hier aber auch, wir sollen sofort auf das Rufen Jesu eingehen. Jesus sagt zu Zachäus, komm schnell herunter. Ich werde nächste Woche bei dir mal zu Gast sein. Sagt er das? Oder übernächste Woche, wenn mein Terminkalender das zulässt. In 3-4 Wochen, da finde ich eine Lücke. So wäre das bei mir. Aber Jesus sagt, nein, jetzt, heute. Heute, sofort. Komm sofort und verpass nicht die Gelegenheit. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war sein Auftrag und das ist auch unser Auftrag. Lasst uns Menschen als Zeugen von Jesus erzählen. Lasst uns die Augen offen halten. Gott ruft uns dazu auf, die Menschen zu sehen, so wie Jesus Zachäus sah. Jesus hatte so viele Menschen um ihn herum, die drängten sich um ihn und doch hat er den Blick geworfen und hat den Zachäus, der da auf dem Baum war, gesehen. So lasst uns die Augen offen halten, wenn da jemand wirklich auf der Suche ist. Vielleicht bist gerade du das Werkzeug, durch das jemand erreicht wird. Vielleicht bist gerade du die Gebetserhörung für die Oma oder den Opa, der für die Person seit Jahrzehnten betet. Und lass dich selbst einladen. Wenn du noch nicht Jesus in dein Haus aufgenommen hast, dann lad ihn jetzt ein und mach es sofort. Warte nicht. Es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann im alten Übersetzung heißt es, verstockt eure Herzen nicht. Also geht nicht darüber hinweg und sagt, ach, das kann ich irgendwann machen. Sondern heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt euch nicht, sondern geht darauf ein. Sage, Jesus, komm in mein Haus, du bist willkommen bei mir. Jawohl, ich möchte gerne mit dir essen. Ich freue mich, wenn du in mein Haus kommst. Bildlich in mein Lebenshaus. Vielleicht fühlst du dich so wie Zachäus. Verloren, suchend und leer. Dann sagt dir Jesus, komm schnell, komm. Heute möchte ich in deinem Haus einkehren. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich danke dir dafür, dass du einen Blick hast dafür und dass das dein Auftrag war. Und Herr Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du uns diesen Blick gibst für andere, dass wir sehen, wo jemand suchend ist, wo jemand hoffnungslos ist, wo jemand ist wie ein Schaf, das keinen Hirten hat, wo jemand einfach orientierungslos ist. Herr, öffne uns die Augen, dass wir das sehen und dass wir auch deine Liebe sehen, wie du diesem Menschen begegnen willst. Lass uns ein Werkzeug sein, dass wir diesen Menschen zu dir führen können, dass du ihn ansiehst. Lass uns für diesen Menschen beten und lass uns diesen Menschen auf dich hinweisen. Lass uns bezeugen, was wir von dir erlebt haben. Und Herr, du weißt auch, wer hier unter uns ist und das noch gar nicht kennt und vielleicht Jesus noch gar nicht in sein Leben aufgenommen hat. Herr, ich bete darum, dass heute der Tag ist, wo wir deine Stimme hören und wo du, Jesus, sagst, ich möchte in dein Leben einkehren. Lass es so sein, lass uns geöffnete Herzen haben, kehre du heute bei uns ein. Amen. Lass es uns so machen, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo wir Lieder singen, die auch die Botschaft nochmal aufgreifen. Und ich denke mir, dass es eine gute Gelegenheit wäre, wenn wir nochmal Gebetsstationen machen. Und zwar werden wir das aufteilen in 2 Hälften. diese Hälfte und diese Hälfte. Da sind jeweils Tische, wo man hingehen kann. Und auf dieser Seite hier möchte ich einladen, dass die Menschen, die bitten darum, dass Jesus ihnen offene Augen gibt, die wahrzunehmen in ihrem Umfeld, die suchend sind, dass sie dort einmal kurz das selbst als Gebet beten können. Herr, hilf mir, lass mich sehen, wer auf der Suche ist, wo du einkehren möchtest. Und an diesen Tischen möchte ich einladen, die Menschen, die sagen, ich möchte, dass Jesus in mein Haus kommt, das kannst du hier einmal sagen. Bitte, dass das Gebetsteam sich verteilt und dass wir da die Möglichkeit haben.